Schön, wenn man in fröhliche Gesichter guckt. Wir haben auch allen Grund dafür, weil Jesus unter uns ist. Wenn wir die Evangelien lesen, er war ja immer bei den Leuten, denen es nicht so gut ging. Die in Not waren, die krank waren, die sonst irgendwie im Leben zu kurz gekommen sind. Nicht jedem ging es danach besser. Wir lesen zum Beispiel mal von einem jungen Mann. Ausdrücklich lesen wir auch noch, dass Jesus diesen Mann lieb gehabt hat. Als der von Jesus wieder weggegangen war, weggegangen ist, heißt es, war er traurig. Das kann auch uns passieren, aber dann liegt es nicht an Jesus, dann liegt das an uns. Bei diesem Jungen war das so, Jesus hatte zu ihm gesagt, alles hast du richtig gemacht, nur eine Sache fehlt. Nimm deinen Besitz und gib ihn an die Armen weiter. Das wollte er nicht. Das wäre gut gewesen. Weil seine eigentliche Frage war, was muss ich tun, um dauerhaft in der Gegenwart Gottes zu bleiben. Und diese gute Sache, der Besitz, hat ihn daran gehindert. Was kann man daraus lernen?
Prüfen, woran das Herz hängt.
Dass die Sünde nicht immer das größte Problem ist. Weil normale Menschen, die leiden unter der Sünde und wollen sie loswerden. Aber normale Menschen wollen gleichzeitig das Gute um jeden Preis festhalten. Dadurch laufen wir Gefahr, alles zu verlieren. Deswegen seit vielen Jahren, ich habe selber ein Sprichwort benutzt, das Gute ist der größte Feind des Besten. Wir denken immer, das Schlechte ist der größte Feind des Guten. Aber Gutes, was wir festhalten wollen, verhindert Gottes dauerhafte Gegenwart.
Der Fall ist, dass der Gute, was wir gut sehen, nicht das die Gute.
Natürlich.
Weil alle sind so, als wenn wir ja. Die Gute.
Natürlich. Wir halten ja viele Sachen für gut. Gesundheit ist besser als Krankheit, Reichtum besser als Armut, Beliebtheit besser als Einsamkeit. Aber Gott nimmt uns diese Dinge manchmal bewusst weg, damit wir das Beste haben, ihn selber. Seit ich das gelernt habe, fällt es mir nicht mehr ganz so schwer, andere Leute auch mal traurig zu sehen. Weil es eine Traurigkeit gibt, die ist von Gott. Was ist das Ziel dieser Traurigkeit?
Dankbarkeit und Fürsorge.
Petrus sagt, genau. Traurigkeit von Gott führt uns zur Umkehr. Heute ist das Frühlingsfest. Die Deutschen wissen das nicht. Aber ich bin schon kein Deutscher mehr. Deswegen ist heute meine Predigt auch über Frühling. Lukas Evangelium. Lukas 21, Vers 29. Und er sprach ein Gleichnis zu ihnen. Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie schon ausschlagen, dann erkennt ihr von selbst, indem ihr seht, dass es Frühling geworden ist. So auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Aber der Zusammenhang macht deutlich, dass eigentlich der Frühling gemeint ist.
Eigentlich im Sommer kommt keiner.
Natürlich, das ist so. Deswegen, ich habe das heute einmal frei übersetzt, sodass man das besser verstehen kann. Ich sage dir mal einen kleinen Tipp. Wir dürfen nichts in die Bibel hineinlesen. Also, nicht irgendwas verändern. Aber, um Dinge wirklich zu verstehen, ist es legitim, dass ich mir die Situation einmal richtig vorstelle. Und dann weiß ich, was gemeint ist. Und wörtlich steht tatsächlich Sommer. So auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, erkennet, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbreche. Denn wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf dem ganzen Erdkreis ansässig sind. Wachet nun, zu aller Zeit betend, auf dass ihr würdig geachtet werden, werdet diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohne des Menschen zu stehen. Die ersten beiden Verse sind interessant. Jesus verdeutlicht an einer praktischen Sache eine geistliche Wirklichkeit. Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie schon ausschlagen, dann wisst ihr von selbst, indem ihr seht, dass der Sommer nahe gekommen ist. Seht, erkennt, dadurch, dass ihr seht. Viele Menschen und leider auch viele Gläubige gehen durchs Leben, ohne ihre Sinne wirklich zu benutzen. Jesus weist uns auf eine ganz wichtige Sache. Dadurch, dass wir unser Umfeld genau beobachten, können wir bestimmte Dinge, auch geistlicher Natur, verstehen. Ich weiß, wie schwierig das ist, wenn man nicht genau sieht. Ich muss 3 verschiedene Brillen benutzen, weil nur eines von meinen beiden Augen noch funktioniert. Das ist auch schon operiert worden. Und ich kann zum Beispiel mit dieser Brille nichts lesen und mit dieser nichts niemand erkennt. Dann habe ich noch eine von Computer für halbe Brille. Trotzdem versuche ich so sorgfältig wie möglich durch den Alltag zu gehen und alles zu beobachten. Weil ich verstanden habe, dass Gott uns auf diese natürliche Weise ganz viele geistliche Dinge verständlich machen kann. Ich bitte euch alle, für alle besonders die, für die jetzt das neue Jahr anfängt, dieses neue Jahr bewusst alles wahrzunehmen, was man sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen kann. Weil das die Dinge sind, die Gott uns schenkt, damit wir dadurch lernen. Ein Kind ist neugierig. Warum stehen Kinder so früh auf? Weil sie neugierig sind auf das Leben. Wenn Jesus uns sagt, wir sollen werden wie die Kinder, dann bedeutet das auch, dass wir wieder diese ganze Neugier auf das Leben benutzen sollen. Nicht unsere Sinne taub machen durch Alkohol, durch Drogen, durch Fernsehen, sondern diese ganze Überraschung dessen, was Gott geschaffen hat, das zu benutzen ist wichtig. Was sagt denn Jesus? Wenn ihr versteht durch das, was ihr seht, dann wisst, so wie Gott Neues schafft im Frühling, schafft er auch endgültig Neues in der zukünftigen Welt. Erkennt, dass Gottes Reich nahe ist, sagt Jesus. Was ist das für ein Nahe? Ich weiß nicht, wie das im Persischen ist. Im Deutschen gibt es 2 Bedeutungen. Dasselbe Wort bezeichnet räumliche Nähe und zeitliche Nähe. Nahe bedeutet nicht weit entfernt und es bedeutet gleichzeitig bald. Jesus sagt uns nicht, welche von diesen beiden Bedeutungen er meint. Man hat oft das so versucht zu verstehen, dass das zeitlich bald meint. Und dieser Text schließt das auch nicht aus. Dieser Text sagt nicht, dass das falsch ist, diese zeitliche Dimension. Aber es hat gleichzeitig die Bedeutung, dass das Reich Gottes nahe bei uns ist. So wie eine ganz ähnliche Sache, nämlich das ewige Leben, meistens verstanden wird als zeitliche Sache. Aber mehrere Stellen im Neuen Testament machen deutlich, dass das ewige Leben, was viel hier ist. Wenn es zum Beispiel heißt, wer den Sohn hat, hat das ewige Leben. Und damit wird deutlich, dass das ewige Leben nicht erst in der Zukunft beginnt, sondern jetzt schon eine Qualität hat, die unzerstörbar ist. Das ist die Wirklichkeit der Lebensfreude mit Jesus Christus. Dass unser Leben einen Wert hat, nicht erst in der Zukunft gibt, einen Wert hat durch die Gegenwart Gottes, der jetzt schon den Himmel in unser Leben hineinholt. Und deswegen ist es wichtig, die Warnung zu beachten, die Jesus uns sagt. Achtet darauf, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Fresserei und Trinkerei und Lebenssorgen. Da sind wir wieder an dem Punkt, dass Gutes gefährlich sein kann. Essen ist echten Segen Gottes. Wir können das lesen, zum Beispiel im Buch Prediger. Dort heißt es, was hat der Mensch, als dass er sich an seinen kurzen Tagen freue, am Essen und Trinken und dadurch ein fröhliches Herz zu kriegen. Gott hat diese einfachen Dinge für jeden Mensch auf der Erde gegeben, zur Freude. Deswegen gibt es jeden Sonntag auch nach dem Gottesdienst eine Kleinigkeit. Und wir dürfen und sollen das genießen. Gleichzeitig gibt es eine Stufe, wo diese gute Sache, die wir jeden Tag Gott Dank sagen, mehrmals, vielleicht ist das für viele Menschen der wichtigste Grund, überhaupt zu beten. Wenn sie sonst schon nicht beten, dann wenigstens Gott zu danken für das Essen. Doch kann diese gute Sache unser Herz schwer machen. Wenn nämlich das Essen und das Trinken das ist, was unser ganzes Denken und Leben anfängt zu beherrschen. Essen und Trinken an einer Stelle, Lebenssorgen an der anderen. Wir können unser Leben auch mit Sorgen kaputt machen. Also ich sage es nochmal kurz. Wir machen es kaputt durch Gutes, wenn wir das dabei übertreiben. Und wir machen unser Leben kaputt durch Sorge. Ihr wisst, dass wir immer ein offenes Ohr haben. Und dass ich regelmäßig 1 bis 2 Stunden vom Gottesdienst verpasse. Aber worüber wir dort sprechen, sind 90% unnötige Dinge, nämlich Sorgen. Warum müssen wir darüber eigentlich nicht sprechen? Weil Jesus sagt, dass wir diese Dinge wegschmeißen. Beiseite legen. Es gibt viele Menschen, die haben eine Meisterschaft darin entwickelt, ihre Sorgen festzuhalten. Auch wenn sie die sonntags einmal ausschütten, nach dem Gottesdienst wieder einstecken, wieder mit nach Hause nehmen, wieder das Leben damit belassen. Kann man so machen. Aber Jesus sagt, sorgt euch nicht, weil euer Vater im Himmel selber für euch Sorge trägt. Wirklich, was nützt uns unser Christsein, wenn sich unser Leben nicht unterscheidet von der Ungläubigen? Was soll man denn stattdessen machen? Ich habe vorhin schon mal eine ganz interessante Wortmeldung dazu. Katinka hat das schon gesagt.
Danken und für bitte.
Richtig. Der Apostel sagt, seid dankbar alle Zeit für alles. Ihr Lieben, das muss man lernen. Nur wenige von uns kriegen da eine gute Anleitung von ihren Eltern schon mit. Das hilft, wenn man schon als kleines Kind lernt, nicht nur Danke zu sagen, wenn man was kriegt, sondern dankbar zu sein, auch wenn ich noch nicht das habe, was ich gerne möchte. Weil das ist ein praktisches Zeichen unseres Vertrauens. Wenn ich wirklich Vertrauen zu Gott habe, dann sage ich ihm mein Anliegen. Kann ihm gleichzeitig schon danken, dass er das zur richtigen Zeit geben wird. Und ich denke, Gott trainiert das. Einige wissen, dass wir nach einem ganz guten vergangenen Jahr dieses Jahr massive finanzielle Schwierigkeiten haben. Und meine Mitarbeiter, die für die Finanzen verantwortlich sind, haben mir in den letzten Wochen immer wieder diese großen Sorgen mitgeteilt. Und aus der Erfahrung darf ich sagen, ihr Lieben, wir sind in Gottes Werk, in Gottes Auftrag. Wir versuchen, alles zu machen, was er will. Es ist seine Verantwortung, zur richtigen Zeit die notwendigen Mittel zu geben. Und bis jetzt, trotz dieser extrem schwierigen Zeit, ist das genauso. Das ist ein Beispiel, wie wir leben können, ohne dass unser Herz blockiert wird. Und wir vor lauter Sorgen und vor lauter Angst unsere Ruhe oder unsere Zuversicht verlieren. Weil sonst jener Tag, der Tag Gottes, plötzlich über euch hereinbricht, Denn wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf dem ganzen Erdkreis ansässig sind. Wir haben im Moment solche Zeit. Ich kann mich noch gut erinnern, 25, vor 20, vor 10 Jahren. Es gab immer wieder Schwierigkeiten, vor allem wirtschaftlicher Art. Aber politisch war man sicher, man hat endlich die gefährlichsten Zeiten für die Welt hinter sich. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der Frieden dann sich überall ausgebreitet hat. Ich konnte diese Sache nie glauben, weil ich weiß, dass Jesus sonst was anderes sagt. Heute redet man offen davon, dass die Situation auf der Welt gefährlicher geworden ist als zur Zeit, als sich Kommunismus und der Rest der Welt als Feinde gegenüberstanden. Anstelle der weiteren Abrüstung der Nuklearwaffen ist man dabei, die überall auf der Welt neu und moderner herzustellen. Und das erste Mal seit mehr als 50 Jahren spricht man offen davon, die auch einzusetzen. Deswegen, die gefährlichste Zeit für die Menschheit kommt noch. Wie sollen wir damit umgehen?
Meine
Angst. Wir sollen ruhig bleiben.
Wir lesen hier wachsam sein.
Jesus selber sagt, dass wo Krieg ist, wo so viele Sorge ist, wir können nicht die Sorge übertragen. Wir lassen den Hand.
Richtig, trotzdem. Wir haben gefährliche Zeiten. Deswegen wachsam sein. Hier heißt es zu aller Zeit beten. Wie geht das? Wie kann man alle Zeit beten? Manchmal habe ich das Gefühl, die Muslime beten mehr als die Christen, wenigstens fünfmal am Tag. Was heißt das zu aller Zeit beten? Ja?
Der Geist betet ständig. Also irgendwie, ich kann das jetzt auch nicht erklären, aber wenn ich jetzt einkaufe, gehöre, ich weiß, er ist immer mit mir da in Verbindung.
Ich denke mal, unser ganzes Leben soll ein realisiertes Gebet sein. Also ich, so sehe ich das.
Das ist richtig. Das heißt wie?
Na, indem ich die Gerechtigkeit, die Gott, das sind ja die Wohltaten, in Angriff nehme.
Wenn wir mit offenen Augen durch das Leben, werden wir ständig auf Menschen treffen, die brauchen Gottes Hilfe. Und fast immer können wir diejenigen sein, die Gott benutzt, um seine Hilfe praktisch zu machen. Das ist Beten. Viele Leute denken, Beten ist zuerst, dass wir sprechen. Aber das Wichtigste am Beten ist, dass wir erstmal hören, was Gott zu uns sagt. Richtiges Beten beginnt immer mit dem Hören. Das kann man an einem kleinen Kind mehr beobachten. Ja, natürlich mit unserem Geist. Aber das hat mehr als mit dem Geist zu tun. Das hat auch mit unseren Augen zu tun. Das hat was mit unseren ganz praktischen Ohren zu tun, indem wir wahrnehmen, was um uns herum passiert. Und dann weiß ich, was Gott getan hat. Und der letzte Vers sagt uns was ganz Wichtiges. So sollen wir uns verhalten, also wachsam und beten, damit wir würdig geachtet werden. Wachet zu aller Zeit betend, auf dass ihr würdig geachtet werdet, diesem allen, was kommen soll, zu entfliehen. Der letzte Vers sagt, was zur Menschenwürde. Gott gibt uns Wert. Wenn wir uns so verhalten, wie ihm das gefällt, dann ist unser Wert für Gott ganz groß. Und dann holt er uns aus dem Gericht, was sonst über die ganze Erde kommt. Wirklich. Wenn man das einmal erlebt hat, ich sage als Beispiel, ich selber habe nicht gedacht, dass mein Leben für Gott so wertvoll ist. Ich war dankbar für mein Leben. Immer in den vergangenen Jahren. Weil ich gesehen habe, dass Gott so viel Gnade gibt. Als ich dann so krank geworden bin, ich habe nicht für mich selber gebetet. Ich habe gesagt, Herr, unsere Kinder sind noch klein, meine Frau ist krank. Was denkst du? Ich kannte das selbst. Ich selbst und meine Geschwister waren auch noch klein, als meine Mutter starb. Ich war der Älteste, ich konnte das noch aushalten. Aber für meine kleine Schwester war ganz schwierig. Ihr Leben ist einige Jahre ganz kaputt gegangen. Das war meine Sorge. Dann habe ich gemerkt, ganz viele Menschen, denen ich ganz normal geholfen hatte, wie jeden anderen, haben in dieser Zeit für mich gebetet. Und ich weiß, Gott hat auch deren Gebet geantwortet. Und dort habe ich verstanden, dass mein Leben Wert hat. Wodurch? Dass ich alles für mich benutzt habe? Nein, dass ich das weitergegeben habe. Und natürlich, als ich wieder gesund geworden bin, ich habe verstanden, ich kann nicht anders, als so zu leben. Das, was Gott mir gibt, gebe ich weiter. Und hier sehen wir, dass das die Art ist, die Gott will. Das ist der Wert, dass wir so leben. Unser Leben hat Wert, wenn wir es für ihn einsetzen. Wenn wir das für schwach halten, dann bewahrt er uns. Deswegen, an der Schwelle dieses neuen Jahres, sprecht euch diese Verse an. Lest das öfter. Das ist die Gewohnheit. Und dann leben wir miteinander in Gottes Segen. Nochmal, welche Regeln? Achtsam durchs Leben gehen, aufmerksam sein, neugierig bleiben, nicht nur fressen und saufen, auch nicht so viel Sorgen machen, wachsam bleiben und beten mit unserem ganzen Leben. Alles andere schenke. Amen.